So, das Mikrofon richten. So, was? So, ich fixiere das hier mal ein bisschen. So, schönen guten Morgen. Wir schreiben den 12. November 2014. In diesen Minuten landet ein von Menschen gemachtes Ding auf einem Stein. Dieser Stein flitzt mit 33,5 Kilometer pro Sekunde durch unser Sonnensystem. 33,5 Meter Kilometer pro Sekunde, das reicht für die Strecke Berlin-New York in knapp 3 Minuten 10 Sekunden. Eine Erdumrundung am Äquator entlang in 20 Minuten. Ja, das ist also schon mal ein ordentliches Sümmchen. 120.000 Kilometer pro Stunde wären das. Nicht pro Sekunde natürlich. Das wäre ein bisschen sehr schnell. Ja, und in diesen Minuten landet Philae auf diesem Ding. Hoffentlich, ich weiß es nicht, also der Livestream, der kommt hier im Auto nicht an. Und dementsprechend kriege ich das erst raus, wenn ich gleich angehalten habe. In der Zwischenzeit unterhalte ich euch ein klein wenig. Habe ich beschlossen. So richtig wach bin ich nicht, ich habe nur 5 Stunden geschlafen. Aber immerhin, die 5 Stunden habe ich am Stück durchgepennt. Jetzt bin ich tatsächlich auf dem Weg in das Druckhaus des Mittelrhein-Verlages. Nicht in den Mittelrhein-Verlag selber, sondern ins Druckhaus, das auf der grünen Wiese steht, oben an der Autobahn. Und ich fahre aber nicht Autobahn, ich fahre Landstraße über Wolken. Hier gibt es einen Ort, der heißt Wolken. Das finde ich sehr malerisch. Könnte vielleicht daran liegen, dass der oben auf dem Berg ist. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Und da gibt es heute nämlich was. Da wird ein Druckobjekt gefertigt, dessen Endprodukt ich mir vor Ort anschauen möchte. Jetzt muss ich mich mal hier gerade ein bisschen konzentrieren. Da ist er. Bisschen blöde, naja. Das mit dem Philae ist ja schon geil, ja. Also, das Philae ist der Lander. Das ist das Ding, was die Sonde Rosetta, die 2004 ins All geschossen wurde. Die ist 2004 da hingeschossen worden, hat mehrere Swing-Bys an Erde, Mars, whatever mitgenommen, um Geschwindigkeit aufzunehmen und an den Punkt zu gelangen, an den Rosetta 2011 dann eingeschlafen ist. Dann jetzt dieses Jahr im Mai, ich will jetzt nicht lügen, mach das aus Erinnerung, wurde das Ding geweckt, ja, Wecker, beziehungsweise der Wecker war ja schon gestellt. Und hier auf der Erde hat man eigentlich nur darauf gewartet, dass es sich meldet. Es ist also nicht so, dass da ein Signal hinging, sondern dieser Befehl, du wachst jetzt mal auf, der war bereits einprogrammiert in das Ding. Jetzt im Mai hat das funktioniert. Sukzessive bis zum, ich weiß gar nicht mehr, wann war das? Oktober, 20. Oktober, wurde Rosetta immer näher an diesen Kometen rangebracht, den wir jetzt der Einfachheit halber 67P nennen. Denn die zwei russischen Herren, nach denen das Gerät benannt wurde, den der Komet benannt wurde, die kann ich mir beim besten Willen nicht merken. bis irgendwann jetzt im Oktober oder sowas, oder vielleicht auch September, irgendwie wurde das Ding auf ein paar Meter, Kilometer an den Kometen rangeführt. Heute Morgen gab es dann den Befehl zum Loslösen des Landers. Nachdem es dann gestern Abend und über Nacht mehrere Checks gab, die über Wohl und Wehe zumindest des Abschusses oder des Absetzens heute entschieden. Also Go-No-Go-Situation. Sprich, was erzähle ich euch das alles? Ihr wisst das doch sowieso. Ihr hört Freistädte, ihr liest Freistädter. Karl Urban hat im Deutschlandradio Wissen ein schönes 25-Minuten-Feature zum Thema gemacht. Brauche ich euch eigentlich gar nicht erklären. Das ist hier nur Blabla, was ich hier von mir gebe. Naja, trotzdem, also gerade jetzt im Moment im Zweifelsfall landet das Ding und das finde ich echt krasse Scheiße. Geil, komm, ich fahr doch Autobahn. Also, boah, ey. Ich meine, ey, boah. Etwas landet auf etwas, das 33,5 Kilometer pro Sekunde fliegt. Ja, 33,5 Kilometer pro Sekunde, 33,5 Kilometer, das ist ungefähr, ach komm, ich fahr doch Landstraße, Mensch. Das ist ungefähr die Strecke, die ich jeden Tag zur Arbeit hin und zurück brauche. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe so 18 Kilometer, glaube ich, eine Strecke. Und der würde das in knapp über einer Sekunde fliegen. Ja, ich brauche jeden Tag irgendwie eine Stunde dafür oder so 40 Minuten. Ach, jetzt ist es aber auch malerisch hier, ja. Also ich fahre jetzt gerade hier in Richtung Wolken, ja. Und sehe auch wirklich, weshalb das hier so heißt. Denn ich fahre jetzt in der Mist. Mach mal jetzt mal auch direkt die Nebelscheibe erfahren hier. Boah, herrlich. Herrlich, das bringt mich direkt auf den Gedanken zum Feature, was ich gleich habe. Reden wir doch mal über die Live-Podcasts heute. Das geht verhältnismäßig flott. Wir haben zwei an der Zahl, nämlich zum einen Redinger und zum anderen den Geek Talk. Den Dualismus beider Podcasts werde ich hier nicht über Gebühr und Natur strapazieren. Das möchte ich an dieser Stelle vermeiden. Möchte euch aber empfehlen, euch genau im Vorher darüber klar zu sein, was von beiden ihr heute live hören möchtet. Denn ihr könnt nur eins von beiden, denn beide gehen um 19 Uhr los. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich heute nicht mal wieder den Raidinger höre. Ich muss gestehen, ich habe den in letzter Zeit ein klein wenig vernachlässigt. Die machen ja seit Folge 19, glaube ich, live. Irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß gar nicht, welche Folge jetzt schon ansteht. Also das ist ja, ne, die machen ja, ach Gott, das ist ja schon Jahrhunderte. Ne? Die sind ja schon Establishment im Wesentlichen. Aber ich habe schon ewig nicht mehr zugehört, nachdem ich in letzter Zeit eher dem Geek Talk zugehört habe. Am Mittwoch. Wobei der Mittwoch generell bei mir ein schlechter Live-Hör-Podcast-Tag ist. Selbst die Freakshow verpasse ich leider viel zu oft. Vorletztes Mal habe ich tatsächlich viel live hören können von der Freakshow. Beim letzten Mal war das schon wieder nicht so. Also beim vorletzten Mal konnte ich so viel live hören, dass ich nicht mehr zeitsouverän nachhören musste. Im Wesentlichen. Ja, ich habe dann mal die Kapitelmarken übersprungen. Ja, nichts verpasst. Also hier Redinger und die Geek Show, der Geek Talk um 19 Uhr und das war's dann auch schon. Aber wir haben ja auch noch ein Feature. Ich wollte mal gucken. So. Ja, hier sieht es gerade sehr, sehr, sehr muckelig aus. Ne? Also ich fahre durch nebelbehangene Eifelhänge. Ja, ja, jetzt werden sie wieder alle kommen und sagen, das ist die Eifel, das ist die Eifel. Doch, ist die Eifel. Fragt euren Geologielehrer. So, und deshalb komme ich auf die Bildbeurteilung. Die Bildbeurteilung hat am Montag ihren Live-Termin um 19 Uhr. Das Thema brauche ich euch nicht weiter darzulegen. Das wisst ihr inzwischen. Wenn nicht, guckt ihr halt bei mir im Blog nach. hörsuppe.de/podcast/Bildbeurteilung. Und da habe ich jetzt die Tage einen schönen Artikel gelesen, der nicht nur, aber auch zum Thema HDR etwas von sich gibt. Also zunächst mal geht es um Landschaftsaufnahmen. Und wenn es um Landschaftsaufnahmen geht, im kritischen Licht, wie wir das jetzt im Herbst nun mal so haben hier, es ist kritisches Licht, wenn ich jetzt hier fotografieren wollte, den Nebel würde ich nicht vernünftig hinbekommen, schätze ich mal. Gibt es eine Menge Möglichkeiten, das doch hinzubekommen. Die meisten davon haben irgendwie mit Technik zu tun. Einer davon ist zum Beispiel HDR. HDR hatte so vor Mitte letzten Jahrzehnts, Pi mal Daumen, seinen Einstand, als Digitalkameratechnik günstiger wurde und viel wichtiger fast noch, die Technik der Bildbearbeitung günstiger und der breiten Masse verfügbar wurde. Also ich erinnere mich, dass wir bei uns in der Druckvorstufe, in der ich gearbeitet habe, eine Weile auf sehr, 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 sehr teuren Rechnern für all diese Dinge zurückgreifen mussten. Da waren fünfstellige D-Mark-Beträge an der Tagesordnung. Jetzt kam dann so Mitte des Jahrzehnts, also um 2005 herum, ging das plötzlich los, dass man viele Dinge, zum Beispiel die Nachbearbeitung von PostScript, ja, das war Anfang des Jahrtausends noch ein Ding, da musste man sich Maschinen für schon mal eine Million hinstellen, im Zweifelsfall. Oder Ende des Jahrtausends, Mitte des Jahrzehnts, Menschenskind, ging das dann los, dass man das auf Legacy-Hardware machen konnte. Dann hat man sich einen kräftigen PC hingestellt. Es gab Software, die immer noch verhältnismäßig teuer war, also ich sag mal so im Bereich um die 100.000, mit der man dann aber hervorragend solche Dinge machen konnte, unter anderem auch Bildbearbeitung. Ne? Früher hieß es immer, ja, Bildbearbeitung, große Platte, schnelle Festplatte und viel RAM. Das hat sich dann irgendwann ein bisschen nivelliert in einer Zeit, in der viel RAM durchaus Ausstattung war. Und jetzt, wenn ich viel sage, meine ich sowas wie 4 GB ab Werk. Ja, das ist inzwischen dadurch, dass Betriebssysteme wieder hungriger werden und viele Dinge, die früher nicht so speicherintensiv waren, heute mehr Speicher schlucken oder ob der Verfügbarkeit, der billigen Verfügbarkeit von Speicher nicht mehr so damit gehaushaltet wird, ist es wieder so, dass ich sage, für einen Rechner, der halbwegs vernünftig Bildbearbeitung macht, sollten es dann schon gar nicht, auf gar keinen Fall weniger als 8 sein. Und wenn es irgendwie geht, seht zu, dass es noch ein Schluck mehr wird. So, jetzt bin ich schon am Druckhaus, aber ich mache hier noch zu Ende. So, und in diesem Artikel, in der Bildbeurteilung, wird, ich sag mal gesagt, geschrieben, dass die HDR-Technik, ich gebe das mal kurz grob wieder, es geht darum, eine Szene, ein Bild nicht mit einer Blende aufzunehmen, nicht mit einer Helligkeitseinstellung, um das mal so auszudrücken. Es ist alles, ich kann das nicht vernünftig ausdrücken, ich bin kein Fotograf. Sondern mit mehreren. Ja, einmal guckt man, dass alle Lichter gut drauf sind, einmal guckt man, dass alle Mitten gut drauf sind, einmal guckt man, dass alle Tiefen drauf sind. Das wäre so der Minimalstandard mit 3 Aufnahmen und das wird dann von einer Software verrechnet zu einem Bild, in dem der Dynamikumfang, der Lichtumfang unnatürlich groß ist. Also teilweise wirklich so unnatürlich, dass es für das menschliche Auge ganz klar zu erkennen ist, dass es nicht natürlich ist, dass da das Licht manipuliert wurde, oder zumindest die Abbildung des Lichts manipuliert wurde. So, HDR finde ich auch, und das wird in dem Artikel durchaus so genannt, ist zunächst mal nicht die Lösung. HDR kann eine Lösung sein, wenn man weiß, was man tut. Im Zweifelsfall sollte man auf einfache Methoden zurückgreifen, nämlich den Fokus auf, das meinte ich jetzt nicht, also das Augenmerk auf die Partie legen, die man ganz besonders anständig abgebildet haben möchte und dann zusehen, dass man in RAW aufnimmt, also mit einem Format, das möglichst wenig bis gar nichts an dem ändert, was das Licht aufs CCD wirft, nachbearbeiten in Lightroom oder wie sie alle heißen. Ja? Ich möchte sogar fast noch einen Schritt weitergehen, was die Kamera nicht erfasst und da bin ich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen, ich weiß auch nicht, also hat mit meinem Beruf jetzt nichts zu tun. Ich bin ja nur durchaus in der Bildbearbeitung groß geworden und müsste meinen Spaß dran haben, aus einem Bild wirklich das Letzte rauszuholen und habe ich auch, zum Berufe des ich drucke es in einer Zeitung ab. Aber eigentlich bin ich da so ein bisschen Purist und sag, was meine Kamera wiedergibt, muss mir dann auch im Zweifelsfall reichen mit vielleicht 1-2 Nachbearbeitungen, ohne großen Eingriff. Sprich, was eine Gradationskurve nicht mehr gerade biegen kann, oder eine Tonwertkorrektur. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen seltsam, was das betrifft. Aber im Wesentlichen stimme ich dem Tenor zu des Artikels. Weniger ist manchmal mehr. Und schaut doch mal, was ihr mit einfachen Mitteln hinbekommt in dem Zusammenhang. Und am schönsten fand ich den Satz am Artikelende, der lautete,
Und eure Kamera ist keine Ausrede. Ja. Letztendlich kann man mit fast jedem Gerät, das man heutzutage irgendwie käuflich erwerben kann, schöne Bilder machen. Ich wehre mich dagegen, dass ein schönes Bild auch immer ein technisch perfektes sein muss. Ich begebe mich da zwar jetzt auf dünnes Eis, auf ganz, ganz dünnes Eis, aber und jetzt kommt noch so ein Schenkelklopfer, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ich bin mir sicher, es gibt fürchtlich viele Bilder, die technisch durchaus zu bemängeln sind, die aber trotzdem schön sind. Natürlich ist es perfekt, wenn man ein schönes Bild, ein tolles Motiv mit guter Technik paaren kann, aber manchmal sind die Momente kurz und die Augenblicke schnell vorbei und dann ist es besser, ein technisch nicht ganz perfektes Bild zu haben, aber dafür den Gedanken eingefangen zu haben. Das ist wie ein Buch auch, trotz allem. Es ist wie ein Text, den liest man, das sind Buchstaben, die sind eigentlich kalt und nichts aussagend, alles drumherum bildet sich dann im Kopf ab desjenigen, der diese Buchstaben oder dieses Bild betrachtet. Und habt ein bisschen mehr Mut, habt ein bisschen mehr Selbstvertrauen in euch, auch in eure Kamera, weil die Dinger können doch heute alles. Ja, also selbst mein Drecks iPhone macht Bilder. Wenn man Glück hat, sind sie wirklich richtig, richtig gut. Und wie mein Ex-Chef klingt echt bescheuert, sagte, wenn man weiß, was man tut, kann man mit einem iPhone auch durchaus ganz problemlos Zeitungsbilder machen. Und trotzdem lehnen wir sie ab, weil die meisten Leute nicht wissen, wie das geht. Aber das liegt dann weniger am iPhone, sondern an den Menschen. Und Menschen, die für die Zeitung iPhone-Bilder machen, müssen einem grundsätzlich suspekt sein. Trotzdem mehr Mut und mehr saubere Ohren, ja, die bitte steif gehalten werden. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin macht die Ohren sauber und haltet sie steif. Tschüss. Bevor ich Tschüss sage, sollte ich schon mal so zum iPhone greifen. Das wäre besser, weil dann ist dann nicht so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Macht's gut.